Ich möchte heute in drei Punkten sozusagen das Weihnachtsgeschehen betrachten. Ein erster Gedanke von oben nach unten, zweitens das Oben im Unten und drittens von unten nach oben. Also zunächst von oben nach unten. Wir Menschen gehören ja zu den Lebewesen, die immer wieder danach fragen, was soll denn das Ganze? Dieser Frage nach dem Sinn. Und vielleicht ist das so eine Folge auch der modernen Naturwissenschaften, dass sie uns so ein bisschen die Welt entzaubert haben und so gemerkt haben, naja, so ein richtiger Sinn scheint auf dieser Erde nicht zu finden zu sein. Und vielleicht ist es deshalb auch kein Zufall, dass trotz unserer modernen Zeiten, wo man doch so nüchtern ist und sachlich und wissenschaftlich, so viele Menschen immer noch den Religionen anhängen und irgendwie doch nach etwas suchen, sozusagen nach oben kommen möchten, hinaus über diesen Alltagstrott. Ein höheres Leben muss doch irgendwie möglich sein, so ein wenig Himmel auf Erden zu erlangen. Und es gibt da so viele Wege. Ein Weg ist zum Beispiel der Weg des Verzichts, der Askese. Man muss sich das ganz bildhaft vorstellen, wer viel isst und viel Geld im Geldbeutel hat, der ist schwer, der kommt nicht so recht nach oben zum Himmel. Und wenn man jetzt aber fastet und verzichtet, wenn der Bauch dünner wird und der Geldbeutel auch, dann wird man sozusagen leichter und schwebt ein wenig nach oben. Aber die Frage ist ja doch, wie weit kommt man nach oben? So ein Meter über der Erde ist ja noch nicht viel im Vergleich dazu, wie weit der Himmel entfernt ist. Es ist auch die Frage, ob diese innere Freiheit, die manche durch so eine Askese und durch einen Verzicht auch gewinnen, ob das wirklich diese himmlische Freiheit meint. Ich denke, Verzicht und Fasten kann auch unseren christlichen Glauben vertiefen, aber ich glaube, es kann die nicht herstellen. Man kommt dadurch nicht zu Gott oder zum Glauben. Ein anderer Weg ist der Weg der Vernunft. Durch höhere oder tiefere Erkenntnisse versuchen wir sozusagen, den Alltag zu durchdringen und einen tieferen Sinn zu entdecken. Aber wenn das so ist, wie sollen dann etwa Kinder, kleine Kinder oder geistig Behinderte, wie sollen die dann nach oben kommen? Die sind ja dann ausgeschlossen. Nein, die Vernunft kann unseren Glauben vertiefen. Ja, wir sollen ja auch Gott mit unserem Verstand lieben. Das gehört auch zu dem Gebot der Gottesliebe. Aber ich glaube, auch so kommen wir nicht in den Himmel. Ein anderer Weg ist der Weg der Meditation. Auch Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Zeit im Predigerseminar jeden Tag ein Bibelwort meditiert. Man versenkt sich in das Wort Gottes und man versucht, möglichst alle äußeren Reize auszuschalten, um sich ganz dem hingeben zu können. Auch da kann man wunderbare Erkenntnisse über Gott gewinnen. Auch das ist für uns als Christen etwas völlig Normales, dass wir uns in das Wort Gottes vertiefen. Anders geht es auch gar nicht. Aber die Meditation als Weg zu Gott, das ist doch fraglich. Denn es gibt auch die andere Erfahrung, von der die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff spricht, wenn sie dichtet: Und sieh, ich habe dich gesucht mit Schmerzen, mein Herr und Gott. Wo werde ich dich finden? Da tönt aus allen Winkeln, ruf ich dich, mein eigenes Echo, wie ein Spott um mich. Sind Träume vielleicht ein Weg zu Gott? Als Jugendlicher habe ich irgendwann mal die frustrierende Erkenntnis gewonnen: In meinen Träumen ist keine Gottesbotschaft drin. Das sind immer nur so mein Zeug, was ich da so träume. Manchmal muss man so ein bisschen drüber nachdenken, aber irgendwie lande ich immer bei mir selber. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn Sie schon mal besondere Träume als Gottesbotschaft hatten, dann freut mich das. Ich hatte es leider noch nicht. Ein anderer Weg ist der Weg der guten Werke. Aber führen gute Werke nicht eher zu unserem Mitmenschen als zu Gott? Gott braucht ja unsere guten Werke gar nicht. Er muss nicht gefüttert werden. Er braucht unsere Hilfe gar nicht. Nein, Weihnachten ist zunächst einmal die frustrierende Erkenntnis, wir können nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen. Wir können vielleicht eine Ahnung von ihm bekommen, aber finden können wir ihn nicht. Aber zum Glück ist ja der Weg Gottes von oben nach unten. Der Schriftsteller Albrecht Goes, der schwäbische Schriftsteller, beschreibt es in einem Gedicht, das heißt die Stimmen der Anbetung, so: Wir suchen dich nicht, wir finden dich nicht. Du suchst und du findest uns, ewiges Licht. Wir lieben dich wenig, wir dienen dir schlecht. Du liebst und du dienst uns, ewiger Knecht. Wir eifern im Unsern, am selbsttischen Ort. Du musst um uns eifern, ewiges Wort. Wir können dich, Kind, in der Krippe nicht fassen, wir können die Botschaft nur wahr sein lassen. Also erstens von oben nach unten. Zweitens das Oben im Unten. Ein Pfarrer schrieb mal über den Heiligabend, abschaffen sollte man den Tag, er ist viel zu gefährlich. Und er schrieb dies nach verschiedenen Weihnachtserfahrungen, nach einem Gottesdienst im Gefängnis, wo manchen Gefangenen schmerzlich bewusst wird, dass ihr Leben ein Trümmerhaufen ist. Oder wenn man dann gleich einen fröhlichen Weihnachtsgottesdienst vor sich hat und vorher am Telefon noch mit einem Menschen ringt, der nicht mehr leben will. Am heiligen Abend fühlt der Einsame sich einsamer, der Ausgegrenzte sich ausgegrenzter, der Bestrafte sich noch bestrafter. Und vielleicht sind wir Christen auch nicht ganz unschuldig daran, dass wir auch Weihnachten in erster Linie als ein Fest feiern derer, die zusammengehören, die sich lieben, und nicht als ein Fest derer, die unten sind. Die Geburt Jesu aber bedeutet das Oben im Unten, im Stall, in der Krippe, in Windeln und nicht im festlich geschmückten Wohnzimmer. Genauer müsste man sagen, das Oben im ganz Unten. Denn der Weg von Jesus führt ja zur Krippe, von der Krippe zum Kreuz. Es gibt die Legende, dass das Holz der Krippe vom gleichen Baum stammt wie das Holz des Kreuzes. Oder auch das dritte Geschenk der Weisen wird in der Legende nach, so auch diese Myrrhe, gedeutet auf das bevorstehende Leiden des Heilands. Und Simeon prophezeit der Maria in Lukas 2, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Wegen deines ältesten Sohnes wirst du also noch viel leiden müssen. Aber Liebe ist eben eine Leidenschaft, die auch Leiden schafft. Wer wirklich liebt, der wird auch merken, dass zur Liebe auch immer wieder das Leiden gehört, dass man um eines anderen Willen leidet und nicht einfach sagt, oh, mir geht's nicht mehr gut, ich gehe jetzt. Sondern dass man an der Seite des anderen bleibt. Und Jesus tut das eben nicht nur für seine Freunde, sondern für alle, besonders für die, die eben ganz unten sind. Und alle, die Jesus nachfolgen mit dieser leidenschaftlichen Liebe, die werden das auch immer mal wieder erleben, dass wir dadurch auch ins Leid geraten. Und daher werden immer noch so viele Christen verfolgt, zurzeit wohl mehr als je zuvor, wo man doch sagt, wir haben doch eigentlich eine schöne Friedensbotschaft. Wen soll denn das stören? Aber Jesus wusste das schon, wenn er in der Bergpredigt sagt, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Der 26. Dezember ist ja auch der Stephanustag, der Erinnerungstag an den ersten christlichen Märtyrer. Die Hilfsorganisation Open Doors, die unterstützt ja verfolgte Christen in vielen, vielen Ländern. Unter anderem auch Christen im Norden Kameruns, die von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram immer wieder bedroht werden. Und diese Christen bitten auch uns um ihr Gebet. Aber, und das zeigt ihre leidenschaftliche Jesusliebe, sie bitten auch ausdrücklich darum, dass wir für die Terrorgruppe und ihre Anführer beten. Und das finde ich beeindruckend. Denn wenn ich von Menschen bedroht werde, für diese zu beten, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir wissen, dass der von oben nach unten gekommen ist, auch der ist, der im Unten bleibt, der oben im Unten, der an unserer Seite ist. Dann kann es uns gelingen mit seiner Kraft, dass die Liebe den Hass verdrängt. Also zweitens das Oben im Unten. Aber so soll es natürlich nicht bleiben. Weder Gott noch wir sollen ja ewig im Unten bleiben. Nein, wir wollen, es soll ja auch nach oben gehen. Drittens, von unten nach oben. Warum beten die Christen für ihre Feinde? Weil Gott auch für sie von oben nach unten gekommen ist, um sie aus diesem gewaltfixierten Unten herauszuholen, nach oben, zu einem neuen Leben. Es gibt letztlich keine tiefere Begründung dafür, dass jeder Mensch eine unaufgehbare Würde hat, also sogar der Terrorist, als die Botschaft, dass Gott Mensch wird. Der ehemalige Heilbronner Prälat Paul Dieterich schreibt dazu, ich zitiere: Die Menschwerdung Gottes steht gegen den Trend, Menschen in Gut und Böse, in wertvolle und wertlose Menschen einzuteilen. Weihnachten ist die Geburt der Menschenwürde, weil Gott uns dessen würdigt, einer von uns zu werden. Wir haben dann auch nicht mehr darüber zu diskutieren, ab wann der Embryo und bis wann der debile Mensch Menschenwürde und Lebensrecht habe. Noch weniger müssen wir uns dann Gedanken darüber machen, ob ein geistig schwerbehinderter Mensch weniger wert ist als ein hochbegabter und kerngesunder. Das Jesuskind holt uns von dieser schiefen Ebene herunter. Er stellt uns auf den festen Grund, auf dem wir in Gottes Namen zu allen Menschen ein rundes, uneingeschränktes Ja sagen können, ganz abgesehen von allem, was gegen sie und auch was gegen uns sprechen mag. Dann ist das behinderte Kind kein misslungenes Projekt mehr, sondern ein Mensch, auf dem der Glanz der Freude Gottes liegt. Der Schulversager ist aus Gottes Sicht mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sind also der Pisa-Falle entkommen. Dann muss auch kein Mensch, wenn er alt und hilflos wird, sich genötigt fühlen, sein Ende auf irgendeine Weise zu beschleunigen. Weihnachten führt uns also von unten nach oben. Es gibt uns Würde, gibt uns Wert durch diese Menschwerdung Gottes. Aber dann kommt doch der Zeitpunkt, wo es für uns ganz nach unten geht, wenn unser Leben zu Ende geht und wir unter die Erde gelegt werden. Und da hilft uns auch keine Menschenwürde mehr. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder daran erinnern, und die Schriftlesung wollte das auch tun, dass wir auf eine großartige Zukunft zugehen, wo es dann wirklich ganz nach oben geht, was hier auf der Erde ja nur teilweise möglich ist. Am Ende der Bibel diese großartige Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde in Offenbarung 21. Die Tränen werden abgewischt, Tod, Leid und Geschrei ist nicht mehr. Das ist dann vorbei. Und dann heißt es, dass Gott bei den Menschen wohnt. Und dann ist es schön in Offenbarung 21, wo wohnt er denn? Nicht irgendwo auf dem Berg, auf einer Burg und einem Palast, sondern es heißt, er wohnt in einer Hütte. Und man muss ja zugeben, zwischen einem Stall und einer Hütte ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied. Auch oben im Himmel bleibt Gott der, der bei uns unten bleibt und gerade so uns in die höchsten Höhen erhebt. Und wenn wir da dann einmal sind, dann sind wir wirklich ganz oben angekommen. Vor einigen Jahren ist ja ein Riesen-Bestseller erschienen. Dieses Buch, Die Hütte von William Paul Young, vielleicht hat es ein oder andere gelesen. Da geht es um einen Mann namens Mackenzie, dessen Leben sozusagen in Scherben zerbricht, weil seine jüngste Tochter einem Verbrechen zum Opfer fällt. Und ihre letzte Spur hat man in einer Schutzhütte im Wald gefunden, nicht weit vom Campingplatz der Familie. Und Jahre später erreicht Mackenzie ein merkwürdiger Brief, der ihn einlädt, in diese Hütte zu kommen. Und er folgt der Einladung, dann wird dieses Buch eben so ungewöhnlich, dass er nämlich dann sozusagen Gott, dem Vater, direkt begegnet. Und Gott, der Vater, ist also eine Frau, eine dunkelhäutige Frau und ganz nett und heiter. Und auch Jesus, dem Sohn Gottes, begegnet und mit ihnen Gespräche führt, mit ihnen diskutiert, auch über das Thema Leid natürlich. Er erlebt also sozusagen ein Wochenende in der Hütte, die uns verheißen ist, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann begegnet ihm auch die verlorene Tochter, die befreit, die selig ist. Der Tod liegt hinter ihr. Schmerz und Geschrei, all das ist vorbei. Alles ist neu geworden. Und dieses Erlebnis vermittelt diesem Mackenzie die Gewissheit, dass hinter allem, was wir erleben, doch Gott seinen Plan zum Ziel führt. Nicht, dass alles deshalb einen Sinn hat, aber dass er aus unseren Trümmern zumindest etwas Gutes machen wird. Und dass es zu dem Ziel kommt, dass die Tränen getrocknet werden und das Leid in gelöste Freude verwandelt wird. Und dieses Buch, das natürlich sehr umstritten war, für manche schrecklich banal, für andere unglaublich ansprechend. Jedenfalls haben es Millionen von Menschen gelesen. Und das zeigt, dass wir eine Ahnung haben und auch eine Sehnsucht haben nach dieser Hütte Gottes, in der wir mit Gott reden können wie mit einem guten Freund und mit einem Gott, der alle Dunkelheiten dieser Welt dann überwunden hat. Heute am 26.12. sind wir noch nicht in dieser Hütte. Wo finden wir hier und heute diese Hütte, den Stall? Ich habe am Anfang auf diesen Gedanken von Bodelschwing, ja, nach Hause kommen, das ist eigentlich das Ziel dieses Kindes in der Krippe, dass wir nach Hause kommen. Und wenn wir Johannes 1 ernst nehmen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, dann müssen wir sagen, dass letztlich Jesus selbst diese Hütte Gottes bei den Menschen ist. Wenn er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Freut euch, ich bin für euch geboren worden, zu euch gekommen. Bei mir ist euer Zuhause. Paul Gerhard dichtet es so, ich stehe an deiner Krippen hier. Da wird sozusagen der Stall zu unserem Zuhause. Weil Jesus da ist, ist auch da unser Zuhause. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und weiter, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Ich denke, das ist eine schöne Beschreibung, wie wir nach Hause kommen und Frieden finden können. Und wir hören nun dieses Lied.